Herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag unserer Reihe Querfeld ein, auf der Suche nach anderen Wegen zum schönen Leben. Wir sind Sprung, wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Wies sozialer Transformation, also wie können wir den Kapitalismus überwinden, so mehr und nichts weniger. Im ersten Vortrag vor 2 Wochen hat Stefan Mehritz dafür so ein bisschen die theoretische Grundlage geliefert, auf der wir jetzt ein bisschen auch arbeiten. Also was ist Kapitalismus überhaupt, wie können wir ihn überhaupt begreifen, um dann zu schauen, wie man ihn denn überhaupt überwinden kann. Und im letzten Vortrag hat Art Neumann, ein Historiker aus Hamburg, der die Alternativbewegung der 70er und 80er Jahre untersucht hat, dann einen kritischen Blick auf diese Bewegung geworfen, also die Bewegung der selbstverwalteten Betriebe. Und dabei ist deutlich geworden, dass die Motivation, die die Leute hatten, als sie damals diese Betriebe in Selbstverwaltung gegründet hatten, vor dem besonderen Hintergrund der spezifischen kapitalistischen Verhältnisse zu dieser Zeit betrachtet werden muss, also der Fordismus, die Fabrikgesellschaft, der standardisierte Massenkonsum auf der einen Seite und die starren Hierarchien in den Fabriken oder in den Betrieben auf der anderen Seite und der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und mehr Autonomie in der Arbeitswelt, die Leute dazu gebracht hat, eben dann selber Betriebe zu gründen nach demokratischen Prinzipien. Mit dem Neoliberalismus hat der Kapitalismus es geschafft, diese Kräfte zu integrieren. Und da stehen wir heute. Also wir haben autonomere Strukturen auch in normalen Betrieben. Selbstorganisierte Strukturen Selbstorganisation wird von normalen Angestellten erwartet, dass sie mitdenken. Mit Stefan Mehritz könnte man jetzt fragen, okay, die hatten den Klassenfokus in ihrer Analyse. Das heißt, sie haben besonders eben diese Hierarchien kritisiert und es ging um die Interessen zwischen den Arbeitern und den Kapitalisten und die Arbeiter haben versucht, ihre Interessen eben da durchzusetzen. Und da wäre dann aus der wertkritischen Perspektive die Frage, ob sie die Marktwirtschaft zu wenig beachtet haben, beziehungsweise den Kapitalismus nicht als Marktwirtschaft begriffen haben oder da den Fokus nicht genug drauf gelegt zu haben und so sich den Widersprüchen nicht genug mit den Widersprüchen beschäftigt haben. Und da sind wir dann auch beim Bogen zu unserer heutigen Veranstaltung. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, Jan-Hendrik Kropp zu begrüßen. Der Vortrag heißt Solidarische Landwirtschaft auf dem Weg zur Schenkökonomie bzw. postkapitalistische Landwirtschaft, Potenziale, Probleme, Perspektiven. Wir haben 2 Titel dieses Mal. Sucht euch den aus, der euch am besten passt. Jan ist als Gärtner tätig, ist ausgebildeter Sozialwissenschaftler auch, auch mit solidarischen Landwirtschaftsbetrieben oder solidarischen Landwirtschaftsprojekten in Osteuropa beschäftigt oder hat sie besucht. Genau so viel erstmal, aber da könnt ihr ihn auch einfach selber nochmal fragen, wenn euch da was interessiert, was er sonst noch so tut. Und jetzt übergebe ich das Wort an Jan.
Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin Jan. Ich finde es auch schön gerahmt, die Veranstaltung, also weil eben in dem Studium im Soziologiestudium habe ich mich viel mit Antikapitalismus auseinandergesetzt. Vielleicht das, was Stefan letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwie, worüber der berichtet hat. Und dann habe ich danach auf verschiedensten Gemüsebau- und Ackerbaubetrieben mich so autodidaktisch selbst ausgebildet und habe da halt auch viele Erfahrungen gemacht auf Betrieben, die irgendwie in den 70ern oder 80ern gegründet wurden und habe da genau das irgendwie erfahren, was der Arndt Neumann in seinem Buch auch beschreibt. Ich meine, der geht jetzt nicht auf landwirtschaftliche Betriebe ein, aber genau die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren ähnliche. Also dass Betriebe sich eben durch die marktwirtschaftlichen Zwänge sowohl fachlich als auch in ihrem sozialen Miteinander irgendwie in eine Richtung entwickelt haben, die ich nicht mehr, also wo ich irgendwie dachte, warum habt ihr das nicht gemerkt oder so, wo das hingeht. Und da stehen ja viele Betriebe jetzt heute. Viele landwirtschaftliche Betriebe stehen eben auch vor ganz existenziellen Fragen. Und versucht, solidarische Landwirtschaft oder postkapitalistische Landwirtschaft, wie ich sie jetzt genannt habe, irgendwie anzusetzen. Ich wollte nochmal hinweisen auf die Materialien da hinten auf dieser quadratischen Holzbox liegen. Die Zeitungen, wo Artikel von mir drin sind und auch die Artikel nochmal separat ausgedruckt, die könnt ihr euch gerne mitnehmen zum Weiterverteilen oder nochmal lesen oder so. Genau, die Zeitungen sind gegen Spende und den anderen Kram könnt ihr einfach so mitnehmen. Ansonsten Fragen, also wenn ihr Fragen habt während des Inputs, könnt ihr einfach zwischendurch fragen, also nicht irgendwie aufsparen bis später, sondern in der Situation einfach gleich rückfragen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Genau, dann jetzt zu dem Projekt. Also ich werde gleich ein Projekt vorstellen, wo ich involviert bin. Die Bilder sind alle vom letzten Jahr. Das geht dieses Jahr weiter, das Projekt, aber da gibt es einfach noch gar keine Bilder. Also wenn ihr Bilder seht und auch Leute seht, dann sind das die Leute von letztem Jahr. Und es gibt sozusagen jetzt dieses Jahr eine Crew, die ein bisschen anders zusammengesetzt ist. Und sicherlich sehen die Sachen auch anders aus. Genau, aber da gibt es einfach gerade noch nichts zu. Ich selber in dem Projekt, was ich vorgestellt habe, war letztes Jahr da aktiver Gärtner. Also war da in dem Gemüsebaukollektiv aktiv mit drin. Dieses Jahr bin ich nur Esser sozusagen. Oder Begärtneter und arbeite jetzt gerade in einem Betrieb bei Siegen für 1,5 Monate und genau, so vielleicht soweit zu meiner Eingebundenheit in dem Projekt, was ich gleich vorstellen werde. Genau, vielleicht erstmal zum Anfang nochmal so ein bisschen über die Begriffe. Also es gibt einmal den Begriff solidarische Landwirtschaft, der ja auch in der Veranstaltungsankündigung drin war. Das ist das Logo von dem Netzwerk, was es in Deutschland gibt. Es gibt ja ganz unterschiedliche, Begriffe. Es gibt auch den Begriff CSA, Community Supported Agriculture. Das ist so ein bisschen in Deutschland gegeneinander austauschbar. Also es beschreibt eigentlich beides das Gleiche. Aber innerhalb dieser Projekte gibt es halt große Differenzierungen. Also wenn ich später sozusagen von diesen großen Entwürfen spreche, die vielleicht bei meiner Motivation dahinter stehen, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass das in allen Projekten, die jetzt solidarische Landwirtschaft betreiben, so ist. Sondern also ich glaube sozusagen diese Ansprüche und die Organisationsformen, die ich nachher beschreibe, die sind wahrscheinlich nur in einem kleinen Teil der Projekte, die sich als solidarische Landwirtschaft bezeichnen, vorhanden. Aber meine Hoffnung wäre irgendwie, dass sich die Projekte in so eine Richtung entwickeln oder das irgendwie auf den Schirm bekommen und da in die Richtung sich weiterentwickeln. Genau, und es gibt halt auch ganz verschiedene Hintergründe, aus denen dieses Konzept entstanden ist. Es gab anthroposophische Landwirtschaftsprojekte, die das in Deutschland zu Beginn gemacht haben. Es gab eben diese Leute, also es gab sozusagen den angloamerikanischen Raum, wo viele der Projekte entstanden sind und es dann so ein bisschen hier rüber geschwappt ist. Und dann gibt es sozusagen nochmal einen ganz anderen Begriff, der ist nicht kommerzielle Landwirtschaft. Das ist das, was der Karlshof in Brandenburg gemacht hat. Das sind Leute, die irgendwie recht unabhängig, die wussten bis vor kurzem noch gar nicht, dass es sozusagen dieses CSA oder solidarische Landwirtschaftsding gibt, aber die vielmehr aus einer so einer linksradikalen, wertkritisch-marxistischen Ecke kamen und auch was Ähnliches gemacht haben, aber noch also sehr starken Wert sozusagen auf diese theoretischen, auf diese theoretische Kritik oder Basis gelegt haben, die ich gleich vorstelle, während vielleicht die anderen Projekte eher aus einem aus so einer bäuerlichen, pragmatischen Geschichte entstanden sind. Genau, aber sozusagen einfach das vielleicht zu der Begrifflichkeit. Jetzt kurz was zu unserem Projekt. Also es hat letztes Jahr angefangen mit einer Gruppe von 5 Gärtnerinnen, die sich über das Studium in Witzenhausen kennengelernt haben. Witzenhausen ist hier gleich um die Ecke für Leute, die das nicht wissen. Die kann man ökologische Agrarwissenschaften studieren. Und da haben wir uns halt kennengelernt und es gab ganz unterschiedliche Motivationen, warum wir dieses Konzept umsetzen wollten. Also es gab Leute, die einfach nur Bock hatten zu gärtnern oder eben Leute wie mich, die da sozusagen irgendwie das aus einer theoretischen Perspektive auch spannend fanden und da irgendwie geguckt haben, was steckt da für politisches Potenzial hinter. Und genau, wir waren 5 Teilzeitgärtnerinnen, also wir haben sozusagen nicht Vollzeit da in dem Projekt gearbeitet, sondern haben das sozusagen als ein Teil unserer Tätigkeiten gemacht. Genau, vielleicht zu der, wie das Projekt dann weitergegangen ist. Wir hatten vor Ort ungefähr 6.000 Quadratmeter Anbaufläche. Das war ein Hof in der Nähe von Witzenhausen, wo schon früher Gemüse angebaut wurde und den wir zur Bewirtschaftung angeboten bekommen haben, weil einzelne Leute auf dem Hof schon gelebt haben und davon wussten, dass es zur Verfügung steht und die Leute, die das vorher bewirtschaftet haben, weggegangen sind. Und da hatten wir eben diese Anbaufläche zur Verfügung, die war in einem guten Zustand, da konnte man sozusagen direkt anfangen und das Projekt bestand aus 60 bis 70 Unterstützerinnen, die unser Gemüse gegessen haben und auch dieses Projekt ermöglicht haben. Das Projekt geht dieses Jahr weiter, in einer anderen Zusammensetzung. Also wir haben uns sozusagen in dem Kollektiv und in der Konstellation, wie ihr sie gerade gesehen habt, nur für ein Jahr festgelegt und dieses Jahr haben das neue Leute weitergemacht. Eine Person ist konstant geblieben und 4 neue Leute sind dazugekommen. sitzt da hinten, die ist da mit dabei in der neuen Kombo. Genau. Ja, und jetzt erzähle ich vielleicht kurz, wie das Ganze zustande gekommen ist oder wie wir vorgegangen sind. Also zuerst haben wir irgendwie, gab es sozusagen diese Idee, zu gucken, können wir dieses CSA organisieren. Ich komme gleich dazu, was das heißt. Dafür braucht es Leute, die sich verantwortlich fühlen für den Betrieb und die uns unterstützen in unserer Produktion. Und dafür haben wir irgendwie rumgefragt und im Freundeskreis geguckt und Plakate aufgehängt und sozusagen Leute gefunden, die sagen, ja, wir möchten von euch mit Gemüse versorgt werden und sind bereit, euch dafür zu unterstützen. Dann haben wir geguckt, okay, es sind 60 bis 70 Leute, wir brauchen, dafür brauchen wir die und die Anbaufläche, wir brauchen das und das Saatgut, wir stecken da Zeit rein, dafür brauchen wir vielleicht auch eine finanzielle Gegenleistung, um das irgendwie zu ermöglichen, und diese ganzen Sachen, die Produktionskosten, die Löhne und sowas sind in ein Budget zusammengeflossen, und wir haben das halt kalkuliert und den Leuten, die uns unterstützen wollen, gezeigt und gesagt, hey, wenn ihr unser Gemüse haben wollt, dann brauchen wir die und die Summe, um das irgendwie hinzukriegen. Dann gab es eine Vollversammlung, das heißt, alle Leute, die beteiligt sind, diese 60 bis 70 Unterstützerinnen plus uns Gärtnerinnen, sind zusammengekommen, und alle Leute haben ihre Beiträge anonym abgegeben. Das heißt, Leute konnten, letztes Jahr konnten sie sozusagen nur monetär was beitragen. Das heißt, Leute konnten anonym auf den Zettel schreiben, ich kann irgendwie 10 Euro im Monat zahlen, der Nächste sagt, ich kann 100 Euro im Monat zahlen, und so wurde es dann zusammengerechnet und geguckt, ob das Budget damit gedeckt wird mit den Beiträgen der Leute. Dieses Jahr, da komme ich später nochmal zu, konnten Leute nicht nur Geld einbringen, sondern sie konnten auch sagen, ich habe die und die Fähigkeiten, die kann ich gerne einbringen, ich kann Schlepper reparieren, oder ich habe irgendwie die und die Ressource, ich habe einen Schlepper, den könnt ihr haben, oder ich habe ein Auto, das könnt ihr haben, und versucht damit sozusagen nochmal eine andere Ebene von Beiträgen reinzubringen. Also nicht nur zu sagen, ihr könnt Geld geben, sondern ihr könnt auch andere Sachen beitragen, um sozusagen diese Unternehmung zu ermöglichen. Dann wurde ein Vertrag unterzeichnet, das heißt, die Leute haben gesagt, die Beiträge, die sie leisten, sichern sie für ein Jahr zu. Das heißt, wenn Leute irgendwie sagen, ich stelle ein Auto zur Verfügung, dann stellen sie das für ein Jahr zur Verfügung. Wenn Leute sagen, ich zahle jeden Monat 20 Euro, dann zahlen sie das auch, sichern sie sozusagen mit diesem Vertrag zu, diesen Beitrag das ganze Jahr über zu leisten. Das heißt, wir waren sozusagen im Vorhinein abgesichert, sowohl finanziell als auch, dass die Sachen, die wir brauchen, da sind, und mussten uns keine Sorgen mehr machen, wie wir irgendwie während des Jahres über die Runden kommen. Dann haben wir einfach angefangen anzubauen, und es gab zwei Abholpunkte, einmal direkt am Hof und einmal in Witzenhausen direkt, wo die Leute ihre Sachen abholen konnten, und die Leute konnten sich auch entsprechend nehmen, was sie wollten. Es gab keine fertig gepackten Kisten oder so, sondern Leute konnten sich sozusagen an der großen Kiste Karotten so bedienen, wie sie wollten, und das nehmen, was sie brauchten. Jetzt möchte ich ein bisschen was zu den Ideen sagen, also mit denen ich vielleicht daran gegangen bin. Also es ist sozusagen jetzt viel aus meiner persönlichen Perspektive, und ich spreche jetzt nicht zwangsläufig für die Leute, mit denen ich zusammen gegärtnert habe. Da waren vielleicht ganz andere Motivationen dabei, aber auf jeden Fall fanden alle das Konzept spannend. Und warum ich das Konzept spannend finde, möchte ich vielleicht einmal kurz sozusagen sagen. Ich fand es spannend zu sagen, wir machen freiwilliges Beitragen statt Tauschen. Also in der normalen Ökonomie geht es ja viel darum, dass irgendwie getauscht wird. Also Geld kommt auf den Tisch und ich kriege dafür irgendwas. Und das Ganze hat ja damit irgendwann mal angefangen, dass Leute gesagt haben, wir geben uns nicht gegenseitig das, was wir produzieren, und das Ganze lebt von einem gegenseitigen Geben und Nehmen, was relativ entkoppelt ist. Und Leute haben angefangen, irgendwie Sachen zu vergleichen. Und das war ja so ein bisschen der Ursprung vom kapitalistischen System. Also so wie Stefan das auch so ein bisschen dargestellt, dass Leute irgendwie angefangen haben zu sagen, hier, ich möchte das haben, dafür gibst du mir das, und im Endeffekt sind wir beim Geld gelandet, und das ist das, wo jetzt der Kapitalismus irgendwie darauf basiert, auf dieser ganzen Tauschlogik. Und bei uns geht es ja darum, Leute können erstmal sagen, also theoretisch könnten bei uns im Projekt auch Leute sagen, ich gebe 0 Euro ein und ich habe auch keine Fähigkeiten und Ressourcen, die ich einbringen kann, aber ich brauche trotzdem Gemüse, und also solange sie den Vertrag unterzeichnen und sich irgendwie verbunden fühlen, kriegen die Leute was. Diese Entkopplung vom Geben und Nehmen, das heißt, Leute, wenn Leute das Bedürfnis anmelden, ich will was haben, dann kriegen sie das erstmal. Und Voraussetzung ist einfach nur, dass sozusagen das Budget oder das, was wir brauchen, um die Produktion zu organisieren, da ist. Ja?
Ja. Was man benutzen kann,
ja.
Oder?
Ja.
kriegen könnte, aber es ist so, dass wir zusammen entscheiden wollen. Also wenn jetzt das Geld zum Beispiel nicht reicht, also wenn jetzt heute Geld geben zustande kommt, wäre ja der Fall, wenn diese Leute quasi wenig geben,
dann trotzdem so. Genau, aber der Fall ist noch nicht eingetreten sozusagen. Ne? Also war Leuten klar, dass sie sozusagen auch nichts beitragen könnten, aber ich glaube, der Fall kommt einfach sehr, sehr selten vor. Aber ich glaube, sozusagen von der Philosophie ist es, finde ich, ist es wichtig, sozusagen zu sagen, wir wollen freiwillige Beiträge haben und wir wollen nicht, dass Leute sozusagen verpflichtet werden, was Bestimmtes einzubringen. Aber klar, wenn sozusagen das Budget nicht ausreicht, dann muss irgendwie gemeinschaftlich geguckt werden, gut, wie machen wir dann jetzt weiter, ne? Also gibt es andere Möglichkeiten. Können wir irgendwie sagen, wir brauchen dann mehr Mitarbeit oder sowas, ne? Also wenn sozusagen das Geld nicht zusammenkommt, dann können vielleicht Leute sagen, irgendwie Gärtner sagen, ich arbeite weniger, wenn Leute mehr mitarbeiten oder sowas, ne? Aber das ist sozusagen dann ein kollektiver Prozess, der stattfindet. Aber erstmal finde ich wichtig, dass sozusagen diese Beiträge freiwillig sind. Ja. Da gibt es ja diesen schönen Ausspruch von Marx, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Genau, das sozusagen als Losung auch für das Projekt, dass Leute nach Fähigkeiten beitragen und nach Bedürfnissen bekommen. Und Ernährungsautonomie, also dass Leute in der Region sich zusammentun und entscheiden, wie soll angebaut werden und woher kriegen wir unsere Nahrungsmittel. Und sozusagen als Wert an sich, dass es möglich ist, Leuten zu zeigen, hey, wir können euch versorgen, auch jenseits von kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen. Ne? Also wir können das machen und ihr braucht den Markt nicht. Also das sozusagen als vielleicht als Definition von Ernährungsautonomie, also zu sagen, hey, wir können euch versorgen, auch ohne Marktwirtschaft. Das war sozusagen nochmal Beispiele, wie wir das sozusagen gewährleisten. Einmal erheben wir die Bedürfnisse, also wir fragen die Leute, wir sagen den Leuten, das und das könnt ihr zu der und der Zeit haben und wie viel wollt ihr davon ungefähr haben. Oft ist es schwierig für die Leute, das überhaupt klar zu kriegen, wie viel sie denn irgendwie jetzt genau haben wollen, weil normalerweise wissen sie das nicht. Entsprechend ungenau sind die Angaben auch manchmal. Ich glaube, über die Jahre, wenn Leute kontinuierlich mitmachen, können sie das immer besser einschätzen. Aber es hilft uns auf jeden Fall zu gucken, wo sind die Schwerpunkte. Also zu gucken, wo gibt es starkes Bedürfnis nach. Also Leute wollen unbedingt rote Paprika haben. Dann können wir irgendwie gucken, dass wir es hinkriegen, auch wenn das unter unseren klimatischen Bedingungen schwierig ist. Aber dass wir irgendwie einen Eindruck davon haben, was sind denn die konkreten Bedürfnisse von Leuten, weil sonst läuft es ja oft so, irgendwie wird in den blauen Dunst hinein produziert, wir gucken mal so, wir wissen so ungefähr, was Leute irgendwie kaufen bei uns und wir machen das jetzt einfach mal und dadurch passiert einfach unheimlich viel Verschwendung und es wird auch das angebaut, was am meisten Kohle bringt, was nicht zwangsläufig das Bedürfnis der Menschen trifft und genau, das sozusagen als eine Sache, die wir machen, dass wir irgendwie gucken, was wollen die Leute überhaupt. Dann als zweites, das ist sozusagen das, was dieses Jahr neu ist. Letztes Jahr konnten Leute eben nur Geld beitragen. Dieses Jahr war es so, dass Leute auch Zeit, also verschiedene Sachen einbringen konnten. Das sind sozusagen Ausschnitte aus dem Vertrag, den Leute unterschrieben haben. Da konnten Leute zum Beispiel sagen, ich möchte Zeit einbringen. Das heißt, ich kann irgendwie jeden Monat irgendwie 5 Stunden auf den Acker kommen und helfen. Oder ich kann alle paar Monate die Vollversammlung organisieren, die stattfindet, um sozusagen das laufende Geschäft aufrechtzuerhalten. Oder Leute konnten auch irgendwie noch andere Sachen zeitlich einbringen, wenn es noch andere Sachen gab. Dann konnten Leute natürlich Geld einbringen, das eben auch auf ein Jahr zugesichert wurde. Und Leute konnten Fähigkeiten und Ressourcen einbringen. Genau, das je nachdem, was Leute eben haben. Leute könnten halt, also das gibt's konkret im Endeffekt, also ich weiß nicht, ob das schon in Anspruch genommen wurde, aber es gab auf jeden Fall Leute, die das angeboten haben. Genau, kommt später noch. Oder Leute haben irgendwie eine fette Verarbeitungsküche und können irgendwie sagen, hier, ihr könnt kommen und Tomaten einmachen oder was auch immer. Ne? Also Leute konnten sozusagen auch andere Sachen einbringen, um das Projekt zu ermöglichen. Und damit vielleicht auch die finanziellen Beiträge sozusagen runterzuschrauben, weil man dann Sachen nicht kaufen muss. Dann eben das, was ich eben schon angesprochen habe, Entnahme nach Bedarf. Also Leute, das ist einer von unseren Abholpunkten in der Garage in Witzenhausen. Das sieht heute auch anders aus. Eben, es gibt da keine Kisten, sondern es gibt sozusagen irgendwie, also es gibt keine fertig gepackten Kisten, wo ein bisschen von allem drin ist, sondern es gibt einfach nur große Kisten mit einer Sache, was die Ernte deutlich erleichtert und Leute können einfach nehmen, was sie brauchen. Und spannend ist, also das habe ich vorhin auch schon den Leuten erzählt, die das hier organisiert haben, spannend ist, oder für mich waren tolle Erfahrungen, dass vieles, was uns sozusagen von klein auf erzählt wird, was irgendwie naturgegeben ist, Leute sind gierig oder Leute vertrauen sich nicht oder Leute achten nicht aufeinander oder was auch immer, stellt sich ganz schnell heraus, dass es einfach nicht so ist, sondern Hier war es am Anfang ganz stark so, die Leute, die in die Garage gekommen sind, um sich Sachen abzuholen, haben deutlich zu wenig genommen, weil sie irgendwie Sorge hatten, dass die nach ihnen nicht mehr genug bekommen oder so. Und dann mussten die Leute irgendwie motivieren und sagen, hey, greift mal ordentlich zu, es ist andauernd irgendwie zu viel über. Und sozusagen so von, aus dieser Gierperspektive, viele Leute würden sagen, oder viele Leute beim Trampen, wenn ich mit Leuten rede, sagen, oh ja, dann kommt doch jemand und nimmt einfach die ganze Kiste und stellt sie sich bei sich in den Keller oder so. Ne? Also sozusagen das, was sozusagen Leute irgendwie so an Vorstellungen haben zu ihren Mitmenschen oder sowas. Ne? Also keiner vertraut einander. Und das Tolle ist eben, man sieht, das ist alles gesellschaftlich. Das ist alles irgendwie was, was uns was wir in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation machen. Und das ist nicht was, was naturgegeben ist, sondern wenn wir uns anders organisieren, dann verhalten wir uns auch anders zueinander. Und das waren einfach super Erfahrungen. Eine andere Erfahrung war auch irgendwie, ich meine, ich merke es bei mir selber, wenn ich in den Supermarkt gehe, lege ich auf einmal die ganzen beschissenen Ansprüche an, die ich sonst auch hatte. Ne? Der Brokkoli soll schön und groß sein, ich nehme nichts mit, was angeditscht ist, ich gucke genau sozusagen und drücke alles irgendwie einmal an und gucke, ob es irgendwie tolle Qualität hat oder sowas. Und hier war es halt einfach so, Leute haben sich dem verbunden gefühlt und es war einfach ihr Gemüse und da war es einfach nicht schlimm, wenn irgendwie eine Sache mal eine Macke hatte oder sowas, solange die Sachen gut geschmeckt haben und das haben sie meistens. Genau. Dann eine Sache, die wir auch gemacht haben, und das war dieses Jahr, glaube ich, auch so bei dem neuen Kollektiv, dass wir Arbeitszeit und Lohn entkoppelt haben. Das heißt, Leute konnten, wir haben uns sozusagen im Kollektiv getroffen und haben gesagt, ich möchte so und so viel Arbeit und möchte dafür so und so viel Kohle haben. Das heißt, es gab keinen Stundenlohn oder sowas, wo alle das Gleiche bekommen haben, sondern der Erste im Kollektiv kann zum Beispiel sagen, ich arbeite 4 Tage die Woche und möchte 550 Euro dafür haben netto. Der Zweite sagt, ich arbeite 2 Tage die Woche und will dafür aber 1000 Euro haben. Und der Dritte sagt, ich arbeite 3,5 Tage die Woche, aber ich brauche nichts, weil ich habe reiche Eltern, die mich finanzieren. Und sozusagen, also dadurch auch sozusagen eine Bedürfnisorientierung reinzukriegen. Also sozusagen nicht zu sagen, irgendwie, wir vergleichen uns wieder und versuchen hier irgendwie abstrakt irgendwie wieder Stundenlöhne einzufüllen oder so, sondern wir gucken, was brauche ich ganz konkret für mein Lebensziel und wie viel bin ich bereit, in das Projekt einzubringen. Und das war sozusagen in der Ausprägung, wie ich es jetzt hier, das ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es gab durchaus Leute, die nichts wollten und es gab auch durchaus Leute, die sozusagen die gleiche oder ähnliche Anzahl an Tagen gearbeitet haben, aber unterschiedliches Geld raushaben wollten. Also es war tatsächlich nicht ganz so zugespitzt, aber es war tatsächlich so und hat gut funktioniert. Dann nochmal auf einer anderen Ebene. Also das war jetzt sozusagen so ein bisschen, wie gehen wir weg von dieser Tauschlogik hin zu dieser Schenkökonomie und wie gehen wir weg von dieser, wir wollen auf dem Markt, dass unsere Sachen einen Wert erzielen, hin zu, wir produzieren nach Bedürfnissen. Und jetzt nochmal so ein paar andere Ideen, die mir auch wichtig sind bei der ganzen Sache. Keine Arbeit für Wertproduktion und Lohn, das heißt, das, was ich gerade angesprochen habe, also wir im Kollektiv und das, was ich eben bei den ganzen Betrieben aus den 80ern und 70ern irgendwie erlebt habe, ist, Leute fangen doch irgendwie dann an, für den Markt zu arbeiten. Also am Anfang war das alles irgendwie ganz schön und wir wollten irgendwie alle anders produzieren und ökologischer Landbau und so weiter. Und dann fing es aber doch an, ja, wir müssen ja irgendwie doch irgendwie die Kohle reinkriegen und wir müssen dann doch irgendwie Naturkostläden. Und ich meine, man kennt ja die Geschichten, ne? Heute sind es Biosupermärkte, die ganzen kleinen Naturkoststrukturen sind weg. Und Leute haben auch in den Kollektiven in den 80ern gegründet wurden, angefangen, für den Markt zu produzieren. Also sie haben nicht angefangen, natürlich produzieren Leute immer noch, weil sie irgendwie gerne Gärtner sind oder so, aber primär fangen Leute an zu produzieren, weil sie für die Sachen irgendwie Kohle kriegen und sie gucken dann, was Kohle bringt, welches Gemüse und sie gucken auch, wie kann ich irgendwie möglichst wenig Geld ausgeben und möglichst viel Kohle reinkriegen. Und dadurch arbeiten Leute eben nicht mehr, weil sie irgendwie Bock drauf haben oder zum Teil noch, aber zum anderen Teil eben auch, weil die Sache auf dem Markt irgendwie einen Wert erzielen muss und die Leute irgendwie finanziell über die Runden kommen müssen. Und das ist irgendwie was ich nicht so cool fand. Dann die Alternative wäre eben tätig sein statt Arbeit. Da geht es um den Doppelcharakter der Arbeit. Das hat Marx auch so schön gesagt. Es gibt sozusagen das, was sozusagen Menschen in vorkapitalistischen Zeiten vielleicht gemacht haben. Da gab es sozusagen vielleicht Sachzwänge. Heute gibt es sozusagen arbeiten die Leute, weil sie irgendwie sich finanziell über die Runden kommen müssen. Und dann gibt es aber noch was anderes, sozusagen dieses Tätigsein. Dieses Tätigsein nach unseren Bedürfnissen und nach den Bedürfnissen anderer Menschen. Also nicht Arbeit. Arbeit sozusagen als das, was man im Kapitalismus macht, als Lohnabhängiger oder als Selbstständiger. Und Tätigsein als das, was man macht, wenn diese Zwänge wegfallen, und das, was man irgendwie als Antrieb hat, also das, wo man einfach Bock hat. Also irgendwie Bäcker, die irgendwie Kuchen backen wollen, oder Leute, die irgendwie Gemüse anbauen wollen, oder Leute, die programmieren wollen und sozusagen diese aus dieser inneren Motivation heraus handeln, statt daraus zu handeln, dass man irgendwie genau Wert produzieren muss auf dem Markt. Das sozusagen als auf dieser Kollektivebene, also sozusagen als wir als Gemüsebaukollektiv, was wir sozusagen oder was ich da sozusagen wichtig fand, was wir da irgendwie hinkriegen. Das Tolle bei dem CSA ist dann sozusagen gewesen, wir konnten die Arbeitsabläufe selbst bestimmen, weil wir sozusagen im Vorhinein abgesichert sind, ne? Also wir mussten sozusagen nicht mehr, wir konnten uns überlegen, wie wollen wir anbauen, wie wollen wir düngen und wie wollen wir zusammen arbeiten, und wir hatten jetzt nicht mehr den Zwang sozusagen, dass unsere Produkte auf dem Markt den Wert erzielen müssen und dadurch auch unsere Kollektivstrukturen irgendwie anpassen mussten, sondern wir konnten irgendwie sagen, wir wollen genau so und so zusammen arbeiten und konnten das tun in Freiheit. Wir konnten die Anbaumethoden selbst bestimmen, also wir konnten vielleicht auch mal mit Sachen experimentieren. Wir haben irgendwie versucht, wenig Boden zu bearbeiten, irgendwie viel mit Mulch zu arbeiten, Untersaaten, also alle möglichen Sachen ausprobiert, die auch manchmal nicht hundertprozentig geklappt haben, aber sozusagen von der Gemeinschaft getragen wurden. Also wir haben auch am Anfang irgendwie erzählt, wie wollen wir den Anbau organisieren, haben auch vielleicht gesagt, so irgendwie, wir probieren Sachen aus, und es ist nicht hundertprozentig klar, dass alle Sachen funktionieren, aber seid ihr bereit, uns trotzdem zu unterstützen? Und Leute haben uns unterstützt, und dadurch haben wir eben den Freiraum, auch Sachen zu machen, die ein Betrieb am Markt einfach nicht machen kann, weil wenn irgendwas in die Hose geht, dann steht der Betrieb schnell an der Wand, und genau, man hat ja deutliche Probleme, und dadurch, dass wir dieses Modell hatten, konnten wir irgendwie die Anbaumethoden eben selber bestimmen. Wir mussten keine normierte Ware liefern in dem Sinne. Also wenn ich irgendwie für einen Markt produziere, auch wenn ich einen Wochenmarkt mache oder wenn ich an Bioläden liefere oder wie auch immer, muss ich immer mich vergleichen lassen mit den sozusagen ja Mainstream-Produzentinnen. Also der Blumenkohl muss strahlend weiß und groß sein, der Brokkoli muss auch eine bestimmte Größe haben, das Radieschen darf nicht mal eine andere Farbe haben, auch wenn es schmeckt, die Tomaten müssen alle rot und glänzend sein. Also sozusagen dieses ganze Ensemble von Normen und Erwartungen und Ansprüchen, die sozusagen, die kommen ja gar nicht von den Menschen selber, das sind irgendwelche Perversionen aus so einem kapitalistischen System heraus. Das ist ja nicht was Leute irgendwie von sich aus, wenn ich Leute frage, was wollt ihr haben, dann geht es nicht darum, dass die Gurke irgendwie gerade ist oder dass der Brokkoli irgendwie eine bestimmte Größe hat, sondern dass es irgendwie gute Lebensmittel sind, die irgendwie gut schmecken, und entsprechend mussten wir das halt nicht machen, ne? Also wir mussten uns nicht vergleichen lassen mit irgendeinem Großhandel und uns sagen lassen, hier, die Sachen sehen aber nicht so aus wie bei Elkershausen, und deshalb wollen wir die nicht, sondern wir konnten das liefern, was wir haben, und genau, dadurch auch irgendwie kleinen Brokkoli liefern, der super geil schmeckt, und trotzdem haben die Leute sich drum gerissen, und im Supermarkt hätten sie ihn wahrscheinlich nicht angefasst, oder der Supermarkt hätte den gar nicht genommen, oder der Bioladen auch nicht. Genau, dann nochmal das war sozusagen auf der Kollektivebene, dann auf einer anderen Ebene zu gucken, wie können wir vom Geld wegkommen? Also wie können wir versuchen, uns nicht mehr über Geld zu organisieren, sondern jenseits davon. Das Problem, was wir bei der CSA immer noch haben, ist ja, dass wir sozusagen immer noch auf finanzielle Beiträge angewiesen sind. Das heißt, innerhalb des Projektes haben wir viele Freiheiten und sind vielleicht auch von diesen Zwängen freigestellt, die normalerweise der Markt auf uns ausüben würde, aber wir sind immer noch darauf angewiesen, dass Leute irgendwie finanziell was beitragen. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwo ihr Geld herkriegen. Das heißt, sie machen entweder Lohnarbeit oder sind halt selbstständig oder wie auch immer und sind dieser ganzen Scheiße unterworfen, die ich da gerade beschrieben habe. Und deshalb kann man sich so ein bisschen fragen, ist CSA eigentlich nur so eine Insel, die irgendwie so schwimmt auf diesem ganzen Geldsystem oder Kapitalismus, der doch dann drumherum irgendwie existiert und auf den man auch insofern angewiesen ist, als dass man Geld immer noch braucht. Aus Folge die Frage, wie kann man Bedürfnisse befriedigen ohne Geld? Also wir brauchen ja Geld, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Darum geht es ja meistens, ne? Also wir gehen in den Laden und kaufen uns irgendwas, weil wir irgendein Bedürfnis befriedigen wollen. Sei das nun Essen, sei das Kleidung oder was auch immer. Aber vielleicht kann man sich auch fragen, können wir das Bedürfnis, was wir haben, auch innerhalb unseres Produktionsprozesses, nicht auch ohne Geld befriedigen? Gibt es vielleicht Leute, die unseren Schlepper reparieren können? Oder gibt es Leute, die was auch immer machen können, damit unsere Bedürfnisse als Produzentin erfüllt werden? Genau, Unabhängigkeit von monetären Inputs wäre halt super, ne? Also wenn wir sozusagen die Produktion so organisieren könnten, dass wir keine finanziellen Beiträge mehr bräuchten, wäre das ganz schön dufte, sozusagen. Also das so als Vision, ne? Und auch als was, wo ich gern hinarbeiten möchte. Also irgendwie zu gucken, wie können wir immer mehr von den Bedürfnissen und von den Ressourcen, die wir brauchen, anders organisieren, als sie einzukaufen vom kapitalistischen Markt. Genau, weil Geld eben meistens Gleichsetzung heißt und Zwangsverhältnis und Ausschluss. Also immer wenn ich Geld im Spiel habe, heißt es, wer hat Geld, wer kann sich das leisten, wer kann was beitragen. Geld heißt auch Gleichsetzen, das heißt irgendwie alles, was ein Euro kostet, ist irgendwie gleich viel wert, was auch immer das bedeutet. Und das mag ja vielleicht gar nicht so sein. Und einfach davon wegzukommen. Also sozusagen dieser Gedanke hier jetzt, Entmonetarisierung oder wie kann man vom Geld wegkommen. Genau, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, wir massieren euch. Und die gesagt haben, gut, wenn Leute irgendwie jetzt normalerweise für ihre Lebensqualität sich sozusagen die Dienstleistung Massage einkaufen und dafür auch einen Teil ihres Lohnes brauchen, gibt es jetzt Leute, die das einfach unentgeltlich anbieten und vielleicht brauche ich dann einfach weniger Kohle als Gärtner oder so. Oder es gab der Landwirt, dem der Hof gehört und von dem wir das gekriegt haben, hat einfach das Land und seine Technik zur Verfügung gestellt dafür, dass seine Family von uns versorgt wird. Oder die Uni hat das Gewächshaus zur Verfügung gestellt, ohne irgendeine Gegenleistung zu kriegen. Also der kriegt irgendwie, der Gewächshausleiter kriegt immer so einen Korb oder irgendwie mal hin und wieder was, aber der ist jetzt nicht Mitglied bei uns und trotzdem hat er uns das zur Verfügung gestellt. Also zu gucken, wie können wir das Leute ermutigen, nicht monetäre Beiträge zu liefern und wie können wir auch transparent machen, was wir brauchen. Oft sagen wir, ach, wir brauchen 1.000 Euro, aber warum brauchen wir diese 1.000 Euro? Wir brauchen die, weil wir den Schlepper reparieren müssen oder wir brauchen die, weil wir irgendwie eine Massage haben wollen oder wie auch immer. Und das sozusagen mal transparent zu machen und erstmal zu sagen, wir brauchen nicht immer nur abstrakt Geld, sondern wir brauchen das, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Das war die Auswertung von diesem Jahr. Das ist jetzt datenschutzrechtlich bestimmt alles nicht okay, aber da kann man jetzt mal sehen, was Leute so alles eingebracht haben. Also Leute haben irgendwie gesagt, eben, da sind zwei Leute, die irgendwie Massagen anbieten. Da sind Leute, die sagen, ich kann euch eine Webseite programmieren. Da sind Leute, ich kann kommen, wenn irgendwie ihr Konflikte im Kollektiv hat. Da sind Leute, die können irgendwie schweißen. Da sind Leute, die bieten Autos an. Da sind Leute, die, weiß ich nicht, ja, bieten den Gärtnern irgendwie an, einen Ort zum Pennen vor Ort, falls es mal länger dauert mit der Arbeit oder was auch immer. Ne? Also es gibt sozusagen... Das passiert einfach, wenn man den Leuten anbietet, hey, ihr könnt auch was anderes beitragen. Also wenn man ihnen das anbietet, kommen auf einmal ganz viele Rückmeldungen. Und das ist cool. Also darauf kann man halt zurückgreifen und dann sagen, vielleicht brauchen wir dann einfach weniger monetäre Beiträge. Genau. Andra, ja?
Ja, wir
für das Projekt jetzt.
Ja.
Na, das sind alles Leute, die auch Gemüse essen, ne? Und die Leute haben wir gefunden, die von uns oder von euch in dem Fall jetzt Gemüse essen. Ich bin jetzt gerade jemand, der isst und der sozusagen auch was beigetragen hat. Ne? Aber die Leute haben wir gefunden, wir haben Aushänge gemacht im Bioladen, wir haben Aushänge gemacht im Antiquitätenladen, wir haben über alle möglichen Listen das geschickt, wir haben im Rathaus Veranstaltungen gemacht, wir hatten Zeitungsartikel, also so das, was man halt so machen kann, ne? um Leute aufmerksam zu machen. Ich komme da später noch zu, das ist auch alles so ein bisschen homogen, also die Gruppe, die jetzt dabei ist, würde ich sagen, es ist schon eine bestimmte Szene, aber da komme ich später noch zu, aber genau. Andere Möglichkeit, um von diesen monetären Beiträgen wegzukommen, ist so irgendwie Produktionsautonomie aufzubauen, wie ich das nennen würde. Also man könnte sich überlegen, das ist W-Gas, Wendlandgas, die produzieren ihr eigenes Biogas. Also die haben sozusagen eine eigene Treibstoffproduktion für ihre Schlepper und Autos und man könnte sich überlegen, also jetzt größer gedacht, wenn es vielleicht auch mehr Betriebe gibt, die CSA machen, können wir nicht Treibstoffe selber produzieren. Dann brauchen wir keinen Diesel mehr kaufen und haben weniger Ausgaben. Wäre eine Möglichkeit. Oder, jetzt muss ich zurück. Ist egal, ich lasse es einfach mal stehen. Ignoriert mal das da unten. Da jetzt irgendwie Saatgut. Ne? Also wir können irgendwie Betriebe suchen, die sich in unser Netzwerk eingliedern und Saatgut produzieren. Ein großer Teil der Kosten im Gemüsebau ist oft Saatgut. Also wir haben, weiß ich nicht, wie viel Euro habt ihr ausgegeben für Saatgut? Genau, also ist sozusagen ein fetter Posten, wenn man Betriebe in der Region finden würde, die Saatgut produzieren und auch in diesem Netzwerk drin sind und sozusagen das auch erstmal zur Verfügung stellen, weil sie vielleicht Gemüse von uns bekommen und die aber auf Saatgut spezialisiert sind, könnte man auch Kosten sparen. Also sozusagen das unter Produktionsautonomie. Also zu gucken, wie können wir unsere Produktion immer weiter davon lösen, dass wir irgendwie Sachen einkaufen müssen. Dann jetzt auf der Seite von den Gärtnerinnen. Also wie können die Bedürfnisse, die wir Gärtnerinnen haben, nicht monetär befriedigt werden? Also können wir irgendwie Häuser besetzen oder wenigstens in einem Hausprojekt wohnen? Oder gibt es Leute in der Community, die ein Haus haben, was leer steht, was sie uns einfach anbieten können, wo wir wohnen können, mietfrei? Weil die Leute eben Gemüse von uns kriegen. Dann habe ich keine Mietausgaben mehr und mein Bedürfnis ist trotzdem befriedigt. Oder gibt's Ärzte im Netzwerk, die irgendwie sagen, ach, Krankenkasse, scheiß drauf, du kannst einfach zu mir kommen und ich behandle dich. Oder also sozusagen, wenn man das größer denkt und irgendwie guckt, mehr Leute werden eingebunden, dann kann man irgendwie gucken, wie können die Bedürfnisse von uns GärtnerInnen auch befriedigt werden jenseits von Geld. Genau, und vielleicht auch nochmal so generell gucken, wie kann auch Eigentum entschärft werden. Also wie können die Produktionsmittel, hatte ich ja schon vorhin schon erwähnt, aus der Eigentumslogik rausgenommen werden. Also wie können Sachen irgendwie in eine gemeinnützige Trägerschaft überführt werden. Also kann man vielleicht Land kaufen und den Hof kaufen und das irgendwie in eine gemeinnützige Trägerschaft bringen, die vielleicht auch in den Statuten festschreibt, dass irgendwie eine nicht kommerzielle Nutzung auf den Flächen stattfinden muss oder so. Also zu gucken, wie können wir auch die Sachen langfristig erhalten, indem wir die Produktionsmittel entprivatisieren und in eine gemeinnützige Trägerschaft überführen. Genau, dann sozusagen nochmal auf so einer Gemeinschaftsebene, also wir Gärtnerinnen plus die Unterstützerinnen, als Ideale, die man vielleicht so hat, als Antikapitalist, Linker, was auch immer man sich da für eine Identität anhängt, gegenseitige Hilfe und Verantwortung. Also wir wollen nicht mehr vereinzelt irgendwie dastehen, sondern Verantwortung füreinander übernehmen und uns gegenseitig unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen. Wir wollen freie Vereinbarungen statt irgendwie abstrakter Gesetze und Staat oder so. Also wir wollen uns irgendwie zusammentun als freie Menschen und gucken, wie können wir uns zusammen organisieren und Vereinbarungen treffen, wie wir unser Leben zusammen gestalten können. Wir wollen Solidarität üben, wir wollen selbstgewählte Abhängigkeiten. Also wenn wir uns irgendwie angucken, man könnte natürlich jetzt sagen, das Modell ist sehr, ich bin dann abhängig von den Leuten, ich bin dann abhängig von den Gärtnern, aber wenn wir irgendwie mal ehrlich drauf gucken, dann ist es ja auch so, mit unserem Geld und mit unserem Einkaufen, das mag irgendwie alles recht unabhängig erscheinen, aber wir sind ja trotzdem abhängig. Wir sind ja also abhängig von anonymen Leuten. Also wir sind irgendwie abhängig von dem anonymen Bauern, von dem wir irgendwie die Sachen im Supermarkt kaufen, oder wir sind abhängig von irgendwelchen anonymen Arbeitgebern, also sozusagen Abhängigkeiten selber wählen als Anspruch, statt irgendwie abhängig sein von irgendwie Anonymitäten. Dann Selbstermächtigung der Konsumentinnen, also zu gucken, wie können die Leute, die im Moment ganz stark entfremdet sind von der landwirtschaftlichen Produktion und gar keine Vorstellung mehr davon haben. Also das ist auch grässlich. Ich hab auf Wochenmärkten gearbeitet in Braunschweig und früher, und es war gruselig, also weil die Leute einfach keine Vorstellung haben, wie viel Arbeit und Mühe in die Sachen reingeht und einfach, also die können sie auch nichts dafür, ne, weil sie irgendwie keine Anbindung mehr haben. Aber zu gucken, erstens, dass die Leute wieder einen Bezug dafür kriegen und irgendwie eine Vorstellung, was das heißt, Landwirtschaft zu machen. Und vielleicht auch, wenn die Leute Bock drauf haben, es gibt viele Leute, die irgendwie sagen, ich könnte mir auch vorstellen, statt ins Fitnessstudio zu gehen, irgendwie mein Gemüse anzubauen und dem sozusagen eine Möglichkeit zu geben, ne? Also wir haben letztes Jahr einen dabei, der hat gehackt, er hat es auch so formuliert, der hat tatsächlich gesagt, statt ins Fitnessstudio zu gehen, komme ich jetzt zu euch. Und das war dann auch dementsprechend auch, wir haben ihm auch immer die Arbeiten gegeben, die irgendwie so fett irgendwie mit der Radhacke irgendwie einmal den Acker ummachen oder sowas. Also der hat dann da irgendwie fett geschustet, war dann glücklich und genau, wir waren auch glücklich. Und aber sozusagen, ich meine, das kann auch auf einer anderen Ebene sein. Kann auch irgendwie sagen, Leute haben wirklich Bock, wieder sozusagen sich das anzueignen und zu lernen und zu sagen, oder irgendwie wieder fähig zu sein, Gemüse anzubauen und das auch mit einzubeziehen und zu sagen, die Leute, die im Moment Konsumentinnen sind, wieder mehr in die Produktion mit einzubinden. Bei uns ist es jetzt so, vor allem dieses Jahr, dass die Unterstützerinnen viel von der Arbeit machen, die normalerweise bei den Produzierenden auch hängen bleiben. Also Buchhaltung wird von jemand anders gemacht. Es gibt eine AG, die sich um Verarbeitung kümmert. Es gibt, ich habe nicht mehr den Überblick über die AGs, aber sozusagen es gibt Leute, die sich um die Organisation kümmern, also die Vollversammlungen an den Start bringen. Es gibt Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Es gibt auch eine Theorie-AG, die irgendwie sozusagen so ein bisschen reflektiert über das, wie es läuft, und vielleicht, also die Theorie AG hat zum Beispiel dieses Jahr sozusagen diese Listen eingeführt mit Fähigkeiten und Ressourcen und Zeit, also dass Leute auch andere Sachen einbringen können, als Reflexion vom letzten Jahr, weil es irgendwie gefehlt hat. Dann genau diese Solidarität, Verantwortung, Abhängigkeit eben durch dieses einjährige Commitment. Also Leute müssen oder genau unterschreiben halt für ein Jahr und dadurch gibt es irgendwie diese Verbindlichkeit, die man sich vielleicht wünscht. Dann entscheiden wir gemeinsam. Also Leute sind schon allein deshalb nicht mehr nur Konsumentin, weil sie mitentscheiden, was Finanzen angeht, was Anbauplanung angeht und irgendwie genau wir als Gesamtgruppe sozusagen irgendwie einen Konsens finden müssen für die Entscheidungen, die wir treffen. Ja. Und dann, genau, aber für Business-Hierarchien. Also wenn Leute irgendwie kommen wollen und lernen wollen, ich meine, man muss immer gucken, wie das sozusagen in die Betriebsabläufe reinpasst, aber theoretisch gibt es halt Mitmachmöglichkeiten in allen Abstufungen. Also Leute könnten theoretisch wahrscheinlich auch kommen und sagen, irgendwie das wäre wahrscheinlich gut, wenn sie es im Vorhinein sagen, irgendwie, ich möchte Verantwortung für einen bestimmten Bereich übernehmen oder ich möchte mich irgendwie einmal um die Woche um die Tomaten, ums Tomatenausgeizen kümmern oder wie auch immer. Also Leute könnten sozusagen recht verantwortlich sich auch in die Produktion mit einschalten und ich denke, also wir jedenfalls letztes Jahr waren definitiv dafür bereit, irgendwie das Wissen auch dafür zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist auch dieses Jahr nicht anders. Also wenn Leute irgendwie Interesse haben und Bock haben, irgendwie verbindlich mitzumachen, dann gibt es dafür auf jeden Fall die Möglichkeit. Was vielleicht noch spannend ist zu erzählen, dieses Jahr, der Karlshof ist ja so ein bisschen gescheitert, dieses ganze nicht kommerzielle Landwirtschaftsprojekt ist so ein bisschen die Frage, wie das gerade weitergeht, weil die Hofgruppe, die das in Brandenburg gemacht hat, als Kollektiv einfach nicht mehr funktioniert. Und dieses Jahr ist daraus entstanden, dass eben Leute auf dem Hof sich aus der Landwirtschaft ganz zurückgezogen haben und es jetzt sozusagen gar keine Anbaucrew mehr in der Form gab. Aber es gibt immer noch dieses Unterstützerinnenumfeld, was früher Kartoffeln gekriegt hat vom Karlshof. Und die haben einfach gesagt, dann organisieren wir den Kartoffelanbau jetzt einfach selber. Also es gab wirklich keine Spezialisten oder sowas. Das waren alles Landwirtschaftsdilettanten, die gesagt haben, wir bauen jetzt Kartoffeln an. Haben irgendwie immer mal wieder die Leute noch gefragt, vom Hof oder so. Und haben jetzt die gesamte Produktion sozusagen gemeinschaftlich organisiert, ohne dass es sozusagen jetzt irgendwie eine Anbaucrew gab oder so. Und ich weiß nicht, wie die Kartoffeln aussehen, aber ich glaube, also was ich höre, ist, die sehen ziemlich gut aus und es hat alles ziemlich gut geklappt. Die Leute sind gekommen, haben alle Arbeiten erledigt. Ich war damals sehr skeptisch, als das irgendwie diskutiert wurde, weil ich dachte, ach, die Leute aus Berlin haben alle keine Ahnung und die kommen dann, wenn es regnet und irgendwie, die achten nicht aufs Wetter, sind nicht flexibel und, aber es hat geklappt. Also, die Kartoffeln stehen da und es wird bestimmt eine gute Ernte. Also, sozusagen von der Abstufung her, ne? Also, man könnte sich auch noch ganz andere Modelle vorstellen, auch wenn ich mich da sozusagen als Fachmensch nicht so richtig wiederfinde. Sozusagen, ich glaube, es ist eine anstrengende Arbeitsatmosphäre, mit ganz vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die da Bock drauf haben. Genau, so als andere Perspektive. Jetzt möchte ich abschließend noch mal so ein paar Probleme und Perspektiven benennen. Das sind ganz schön viele. Ich weiß nicht, wie spät ist es? Da ist die Uhr. Ich habe noch Zeit. Gut, dann kann ich ja dann ein bisschen vielleicht ausführlicher drauf eingehen. Da habe ich jetzt nicht mehr viele Bilder, aber vielleicht kann ich trotzdem da so ein bisschen drauf einfach erklären, was ich mit den verschiedenen Sachen meine. Eine Sache, die letztes Jahr deutlich zutage getreten ist, ist sowas wie die Frage, wer macht's oder fehlende Selbstorganisation. Also wir hatten oft Vollversammlungen und es gab irgendwie viele Sachen, die erledigt werden wollten. Leute wollten gerne, dass eingemacht werden wird. Leute wollten gerne, dass dies oder jenes passiert. Aber es gab nicht so richtig Leute, die es dann im Endeffekt gemacht haben. Und es fehlte auch irgendwie daran, dass Leute sozusagen sich von ihrer, ich meine, die gehen ja alle noch arbeiten oder sind selbstständig und sich dann sozusagen aus der Freizeit noch was abzuzwacken für das CSA-Projekt, war oft nicht so einfach. Also es fehlte oft einfach an Leuten, die Sachen übernehmen. Fehlende Selbstorganisation. So ein bisschen die Frage, wie kriegt man das besser hin? Dann die ganze Frage um Kommunikation, Struktur, Transparenz. Also wie kriegen wir es hin, dass alle Leute das wissen, was nötig ist? Also wie kommunizieren wir? Wir haben viel über Mailingliste gemacht. Das hat viel gut geklappt. Zum Beispiel gab es auch die Frage der Transparenz in dieser Bieterrunde. Sollen Leute das offenlegen, was sie beitragen? Sowohl finanziell als auch an Fähigkeiten oder ist es anonym? Oder also sozusagen die verschiedenen Argumentationen. Also wer wird da sichtbar gemacht? Wenn man jetzt sagt, irgendwie alle Leute müssen offenlegen, was sie beitragen, dann sind erstmal die Leute sehr auffällig, die wenig beitragen. Und dann wird darüber diskutiert, oh ja, warum kannst du denn nicht mehr beitragen oder wie auch immer. Es wäre interessant, das mal zu machen. Aber auf jeden Fall werden erstmal die Leute sichtbar gemacht, die wenig beitragen können. Und es wird nicht sichtbar gemacht, derjenige, der irgendwie 200.000 im Jahr verdient und irgendwie nur 60 Euro im Monat beiträgt, weil der ist ja sozusagen im Durchschnitt erstmal ganz okay. Also ein bisschen die Frage, wie macht man das in diesen Bieterrunden? Macht man die Transparenz, weil man sagt, wir wollen das alle gemeinsam entscheiden, eben wie du das gesagt hast, ob das getragen wird von allen, oder sagt man, nee, das ist irgendwie nicht cool, weil dann werden eben die Leute markiert, die eh nicht viel haben. Ja.
Also in Kassel gibt es ja auch eine solidarische Landwirtschaft und da ist die Bieterinnenrunde offen.
Ja.
Und ich habe das selbst auch schon gemacht, dass ich weniger als einen Richtwert geben konnte. Mhm. Und das war eigentlich kein Problem.
Okay.
Also das war
okay. Okay. Lässt sich aber so.
Ich war nicht da.
Das heißt, also jeder hat gesagt, wie so, gegeben werden kann. Also es war so eine Runde.
Das sozusagen fällt auch nochmal ein Unterschied in den verschiedenen CSA-Projekten, also dass sozusagen Leute vollkommen frei entscheiden können, ob sie 0 Euro oder 100 Euro geben, das ist nicht bei allen Projekten so. Also viele Projekte haben einen Richtwert oder auch einfach einen festgelegten Wert, den Leute zahlen müssen. Also 60, 70, 80 Euro im Monat oder was auch immer, je nachdem. Und das ist unterschiedlich in den unterschiedlichen Projekten, genau. Dann sowas, das habe ich gesagt, Bad Old Geschlechterverhältnisse. Also sozusagen, nur weil der Kapitalismus wegfällt, heißt es noch lange nicht, dass andere Herrschaftsverhältnisse wegfallen. Also es kann sein, man hat den Anspruch irgendwie, dadurch, dass wir jetzt mehr Freiräume haben, irgendwie Räume zu schaffen, wo Leute, die irgendwie, die wenig Sicherheit haben im Umgang mit Schleppern oder mit Technik oder mit schweren Arbeiten oder was, dass man irgendwie da sozusagen den Raum schafft, wo Leute irgendwie ermächtigt werden können und irgendwie eine Atmosphäre schafft, wo sozusagen Leute genau sich selbst ermächtigen können und irgendwie Selbstbewusstsein gewinnen können. Und das ist sozusagen Kapitalismus ist vielleicht irgendwie so ein bisschen abgemildert, aber das, was man, also Sexismus oder irgendwie Rollenverhältnisse oder sowas sind weiterhin da. Und es ist nicht so, dass und trotzdem können die Sachen irgendwie im Betriebsalltag untergehen und man muss sich einfach weiterhin um diese ganzen anderen Herrschaftsverhältnisse irgendwie Gedanken machen und sich sozusagen trotz des Tagesgeschehens und trotz sozusagen dem Stress, den man vielleicht hat, irgendwie sagen, wo stehen wir denn gerade und was haben wir für Ansprüche und werden wir denen wirklich gerecht? Und da irgendwie das anzugehen. Dann ein großer Punkt ist das, was ich irgendwie verinnerlichter Kapitalismus nenne. Also ich würde ja tatsächlich behaupten, wenn man dieses Modell umsetzt, so wie ich das gerade beschrieben habe, dann fallen tatsächlich viele kapitalistische Zwänge weg. Also wir sind tatsächlich sehr frei in dem, wie wir dann tätig sein können. Das heißt aber nicht, dass die Sachen, die wir von klein auf beigebracht haben und die tief in unseren Köpfen stecken, automatisch weg sind. Also es war bei uns zum Beispiel so, dass wir irgendwie Diskussionen darum hatten. Leute haben gesagt, ich arbeite 3 Tage die Woche. Ja, was ist denn jetzt ein Tag Arbeit? Ist ein Tag Arbeit 8 Stunden arbeiten? Ist ein Tag Arbeiten in der Landwirtschaft 10 Stunden arbeiten? Ist ein Tag Arbeiten so lange, bis ich fertig bin und keinen Bock mehr habe? Oder was ist das genau? Und dann wir haben das im Vorhinein nicht geklärt und dann kam schnell der Ruf, ja, wir wollen das nur, also wir wollen, dass das 8 Stunden sind, ist ja so. Und dann kommt die Frage, was ist denn eine Arbeitsstunde, ne? Also was eine Arbeitsstunde ist, eine Arbeits- und was, wozu führt das denn? Also man sagt, eine Arbeitsstunde ist eine Stunde Arbeit, aber dann kann man ja auch sagen, irgendwie ich bin beim Ernten schneller als du und irgendwie deine Arbeitsstunde ernten ist irgendwie weniger als meine. Also sozusagen, ne, diese ganze Logik, die dann da sozusagen angeregt wird, die ist nicht weg, sondern sozusagen dieses, dass man sich gegenseitig vergleicht oder das fällt einfach nicht weg. Oder auch so Sachen wie wir haben alle im Hof gewohnt, zwar in unterschiedlichen WGs, aber wir haben schon sozusagen voneinander was mitgekriegt. Und da wir Teilzeit irgendwie nur da waren, mussten wir auch einfach selber Grenzen setzen. Also das ist auch zum Beispiel was man nicht zwangsläufig lernt. Also zu sagen, nö, jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich nach Hause, obwohl irgendwie noch Sachen zu machen wären. Und da zum Beispiel auch sowas wie, Leute müssen zur Uni oder müssen für eine Prüfung lernen und dann ist ganz klar, ja, dann können die gehen. Aber wenn sich jemand irgendwie in die Badewanne legen wollte oder irgendwie sich in einen Liegestuhl setzen wollte oder irgendwie einfach nur entspannen wollte und einfach sagen wollte, ach ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, ich bin jetzt fertig mit dem, was ich zugesagt habe, da wurde es nicht gleich gewichtet, ne? Also Uni war immer wichtiger als entspannen oder sowas, obwohl das ja eigentlich Leute selber entscheiden können, ne? Ob sie studieren oder sich irgendwie noch in, also so, ne? Also es ist irgendwie, dass sozusagen die Tätigkeiten, die man jenseits jetzt von dem Projekt irgendwie macht, gleich gewichtet werden, war auch nicht immer so einfach. Also das ist, glaube ich, ein fetter Punkt auf jeden Fall. Also das, was ich verinnerlichter Kapitalismus nenne und das, was wir irgendwie von klein auf beigebracht haben, irgendwie daran zu arbeiten, ist ein fetter Brocken. Wir haben halt irgendwie dann schon auch so Runden gemacht und irgendwie versucht, daran zu arbeiten. Ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst. Also wir haben einfach viele Sachen stehen gelassen und weil Menschen einfach unterschiedliche Ansprüche hatten und ich glaube, das war auch ganz gut. Also wir konnten uns sozusagen gegenseitig respektieren in der Art und Weise. Was nicht heißt, dass es nicht zwischendurch trotzdem gekracht hat, eben wegen diesen Punkten. Dann Lustprinzip versus Verantwortung. Was heißt das? Das heißt, wir haben zwar nicht mehr den Marktzwang sozusagen, aber wir haben trotzdem eine Verantwortung. Also wir haben Leuten gesagt, wir versorgen euch. Und wenn man das unter diesem Aspekt der Ernährungsautonomie betrachtet und sagt, das Politische daran ist, dass wir euch versorgen, auch ohne Markt, dann haben wir eine Verantwortung. Also dann haben wir zugesagt, dass wir Leute versorgen. Und wir haben zugesagt letztes Jahr, dass wir die Leute von April bis November so versorgen, dass sie kein Gemüse zukaufen müssen. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Und die Verantwortung lastet auf einem, also als jemand, der sozusagen in der Anbau-Kombo ist. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Also weil auf der einen Seite kann es halt sein, dass man einfach keinen Bock mehr hat, auch also weil man einfach tut, also weil irgendwie ist es heiß, es ist, man muss zum fünften Mal in der Woche bewässern, die Bewässerungstechnik ist nicht optimal, man muss irgendwie dauernd durch die Gegend rennen und eigentlich wird man am liebsten in den See springen und eigentlich ist man auch mit den Arbeitsteilen schon längst durch, aber trotzdem stehen einfach Sachen an und sozusagen da irgendwie eine Balance zu finden, also zu sagen, okay, ich mache das jetzt noch, ich ziehe das jetzt noch durch, das ist zwar gerade scheiße und ich habe doch gerade echt keinen Bock drauf, aber ich mache das. Und trotz oder in anderen Situationen einfach zu sagen, nee, jetzt ist gut, jetzt springe ich in den See. Also da sozusagen irgendwie eine Balance hinzukriegen und das geht sozusagen wieder zurück zu diesen Grenzen. Also sozusagen zu gucken, wo sind meine Grenzen und wo ziehe ich. Ja, und das ist in der Landwirtschaft einfach super krass wichtig, weil Landwirtschaft hat kein Ende. Also man kann einfach immer was machen. Also es steht einfach immer Arbeit an und früher oder später muss man eh sagen, so jetzt ist gut, jetzt geht's einfach nicht mehr. Und sich da gegenseitig zu respektieren. Genau, und da sozusagen dieses Lustprinzip gegen die Verantwortung, die man hat, aufzuwägen, war auch keine leichte Aufgabe in dem Jahr, in dem wir das gemacht haben. Dann eine andere Frage, woher kommt die Kohle oder Aneignung von Produktionsmitteln? Also wir haben das Problem überhaupt nicht gelöst. Also wir kriegen das Land und die Infrastruktur von dem Landwirt zur Verfügung gestellt, der bei uns Mitglied ist. Aber wir haben sozusagen keine Produktionsmittel, die sozusagen dem Projekt an sich gehören und die in irgendeiner gemeinnützigen Trägerschaft sind. Und wenn man das irgendwie schaffen will oder auch wenn man Höfe übernehmen will oder wenn man irgendwie sozusagen sich die Produktionsmittel aneignen will, um so ein Projekt umzusetzen, muss man sich fragen, woher kommt denn eigentlich die Kohle? Also woher kriegen wir das Kapital? Also Landwirtschaft ist eine super kapitalintensive Sache. Land kaufen ist arschteuer, Maschinen kaufen ist arschteuer. Das ist alles ziemlich teuer und die Frage, oder arbeitsintensiv, man kann natürlich auch sozusagen alles selber machen, aber dann ist man nur noch am Schrauben und machen, aber genau, die Frage ist, woher kommt die Kohle und da gibt es in Deutschland einfach noch keine Infrastruktur, also keine Form für. In Frankreich zum Beispiel gibt es Terre de Lien, die sind ist eine Organisation, die versucht, Kapital zu akquirieren für solche Projekte, um Höfe frei zu kaufen oder genau, um einfach Leuten, die sozusagen solche Projekte umsetzen wollen, das Kapital zur Verfügung stellt. Und da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Und vielleicht wäre es einfach Sinn, irgendwie, wäre sicherlich eine Aufgabe, irgendwie nochmal zu überlegen, wie können wir das machen und irgendwie zu gucken, welche sind die Akteure, mit denen wir zusammen arbeiten können, um vielleicht so einen Fonds oder irgendwie sowas zu organisieren, um Kapital, weil das Kapital ist ja da. Ich meine, es gibt so viele Leute, die irgendwie Kapital haben und das irgendwie gerade versuchen, sinnvoll unterzukriegen. Ich denke, da ist irgendwie Potenzial da, um das irgendwie hinzukriegen. Aber das ist sozusagen eine andere Frage, die noch offen ist.
Ja. Der Landwirt, der gestellt hat, ja. Der euch Unentgelt zur Verfügung gestellt, weil er selber das Land bewirtschaftet.
Ja.
Der ist ja eigentlich positiv, weil er sagen, dass es aus dem Commons-Diskurs so eine Zwischenform ist. Das ist zwar Privateigentum,
ja, genau. Also ich finde es auch keine schlechte Lösung, aber wir sind trotzdem sozusagen darauf angewiesen. Ne? Also im Endeffekt hat er sozusagen das letzte Wort. Also er kann einfach sagen, verpisst euch und dann sind wir weg.
Und das sagt er
ja. Ja, gut, ich meine, das sind jetzt bei 6.000 Quadratmeter nicht so. Aber man kann das auch alles umrechnen. Ne? Man kann da sozusagen, man kann die Pachtpreise nehmen, man kann gucken, wie viel das ist, man kann unser Gemüse mit den Marktpreisen sozusagen umrechnen, was er kriegt, und dann kriegt er eine ganz schön fette Pacht. Aber das, also darum geht es ja nicht. Also, ne? Also ja, er kommt nicht schlecht bei weg. So, aber genau, würde ich auch sagen. Das ist erstmal eine gute, also für den Moment ist es eine gute Lösung. Von dieser, das ist ja dieses Eigentum versus Besitz oder was auch immer, ne? Und da ist sozusagen ganz cool, dass er sozusagen uns das nutzen lässt, auf jeden Fall. Ja. Genau, es gibt keine Pacht, keine langfristigen Pachtverträge und so weiter. Also deshalb wäre es für mich eigentlich schon spannender zu sagen, wir versuchen uns Kapital zu organisieren und versuchen das irgendwie in eine Rechtsform zu überführen, wo genau das langfristig einfach dieser Produktionsweise zur Verfügung steht. Nächster Punkt ist die Hippies oder Subkulturalisierung. Also ein bisschen die Frage, wer macht eigentlich mit bei solchen Projekten, ne? Und Wenn man sich das anguckt, dann ist es letztes Jahr bei uns, ich glaube dieses Jahr ist es auch so, es ist schon eine bestimmte Szene einfach. Also es ist einfach, entweder sind schon irgendwie Leute aus der alternativen Szene, die eh schon Bewusstsein haben und sich Gedanken machen und für die das einfach sozusagen noch einfach klar ist, dass das der nächste Schritt ist. Sind auch, also oft sind es einfach weiße, mittelklasse, bildungsbürgerliche Leute, die das machen. Egal, ob die jetzt prekär sind oder nicht, aber auf jeden Fall haben die so einen Hintergrund. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, warum ist das so? Also warum, genau, theoretisch wäre das jetzt vollkommen zugänglich. Ne? Theoretisch könnte jeder mitmachen. Also war ja nichts eingebracht. Also sozusagen, das braucht nur das Commitment und Leute müssen nicht zwangsläufig irgendwie, sind nicht verpflichtet, irgendwas einzubringen. Wir haben letztes Jahr versucht, mit der Flüchtlings-Community bei uns zusammenzuarbeiten. Also wir haben denen gesagt, ey, ihr könnt kommen und es abholen, haben das auch eingeplant in der Anbauplanung. Aber das war auch nicht einfach. Also es gab keine Selbstorganisierung. Also die Flüchtlinge waren nicht selber organisiert und dadurch mussten und waren auch innerhalb sozusagen zersplittert. Die wurden natürlich wie immer sozusagen abgedrängt an den Stadtrand in irgendwelche Bruchbuden, hatten zum Teil kein Geld, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, hatten kein Geld für Fahrräder und waren ganz einfach ganz grundlegende Sachen, die dazu geführt haben, dass es schwierig war, dass Leute das abgeholt haben, dass es schwierig war, dass es eine Kontinuität da war. Wir hatten für ein paar Monate jemanden, der das kontinuierlich gemacht hat, weil er Deutsch sprach, Sprachbarrieren, also überhaupt sich sozusagen abzusprechen. Wir hatten dann ein paar Monate lang jemanden, der das abgeholt hat, aber der ist dann auch irgendwann ins Krankenhaus gekommen wegen traumatischen, psychologischen Sachen und Fluchtgeschichten. Und als er weg war, ist es einfach nicht mehr gelaufen. Ne? Also solche Sachen zum Beispiel. Oder wer erfährt überhaupt davon? Wo machen wir Werbung? Wir haben im Bioladen Werbung gemacht, wir haben im Rathaus eine Veranstaltung gemacht und wir haben irgendwie das im Antiquitätenladen ausgehängt. Ne? Aber wer ist sozusagen, wenn man sich überlegt, wer das Publikum ist, ist es einfach klar. Ne? Also ein Hartz-IV-Empfänger oder irgendwie Leute aus sozial benachteiligten Milieus, für die ist es einfach nicht das Setting, ne? Oder was ist auch für eine Atmosphäre, ne? Also ich meine, sowas wie Klassismus gibt's weiterhin und dass Leute irgendwie sich aufgrund ihrer sozialen Herkunft irgendwie diskriminiert fühlen oder in bestimmten Räumen nicht wohlfühlen, kann ich mir auch vorstellen, ne? Dass irgendwie jemand, der im sozialen Brennpunkt wohnt, jetzt sich auf irgendwelchen Treffen mit Konsensentscheidungsfindung nicht sonderlich aufgehoben fühlt oder so, ne? Also sozusagen die Frage, warum ist es so, ne? Warum ist es alles so homogen und wie können wir versuchen, darüber hinwegzuweisen oder sozusagen mehr Heterogenität da reinzukriegen und unser Projekt zugänglicher zu machen für verschiedene Menschen. Genau, und dann die Frage, wer darf die paar Karotten essen, die es gibt, aka Einschlüsse und Ausschlüsse. Also wir haben 6000 Quadratmeter, damit können wir einfach 70 Leute versorgen, voll versorgen. Aber die Frage ist, was passiert, wenn es mehr Leute gibt, die Interesse haben? Und wer darf dann mitmachen und wer darf nicht mitmachen? Jetzt kann man natürlich schnell sagen, ach, dann mach doch ein neues Projekt. Aber so einfach ist es ja nicht. Also sozusagen, es gibt jetzt nicht Höfe wie Sand am Meer, es gibt auch nicht Bauern, ganz viele, die irgendwie jetzt das sofort umsetzen würden oder so. Deshalb ist die Frage, klar, man macht da eine Warteliste, aber dann haben ja die sozusagen irgendwie den Vorteil, die als Erste da waren oder sowas. Ne? Also dann wäre sozusagen das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber die Frage, es gibt sozusagen dieses begrenzte Gut an nicht kommerziellen Karotten oder wie auch immer und wer hat dazu Zugang? Also das ist für mich eine offene Frage. Vielleicht ist die ist vielleicht auch nicht gravierend oder so, ne? Aber trotzdem ist die Frage, wer darf mitmachen und wer darf nicht mitmachen. Und dann die Frage, wollen alle die Revolution, aka politische Überfrachtung? Also es gibt auch Leute, die einfach mitmachen, weil sie einfach nur Gemüse wollen. Die wollen nicht darüber, also sie wollen sich nicht mit Kapitalismus auseinandersetzen, die wollen auch nicht irgendwie da lange Diskussionen drüber führen, die wollen einfach hauptsächlich das Gemüse aus der Region haben und die finden es spannend, dass es irgendwie so ein Konzept ist. Die kommen auch zu Gründungsveranstaltungen, die geben auch ihr Gebot ab. Aber dann wollen die auch vielleicht nicht mehr so richtig viel damit zu tun haben. Und vielleicht ist es auch legitim. Also vielleicht ist es auch okay. Vielleicht leisten die einfach ihren Beitrag und vielleicht muss man das einfach nicht so überfrachten und jetzt diesen Anspruch an das Politische, an alle Leute stellen, die mitmachen. Vielleicht schränkt man damit auch eher Leute ab, sozusagen. Ne? Also wie bringt man das zusammen? Genau, ich glaube, das war's. Und das nochmal so ein bisschen so Fotos von irgendwie, wir müssen uns zusammentun und Sachen irgendwie gemeinsam organisieren. Und ja, genau. Dann bin ich am Ende meiner Veranstaltung.